Guten Morgen, liebe Gemeinde. Sehr gut, vielen Dank. Es ist mir eine Freude, wieder hier zu sein. Ich weiß nicht, wer sich erinnert. Ich glaube, es waren noch nicht so zahlreich damals, als ich am 1. November schon hier gewesen bin. Aber es ist mir eine große Freude zu sehen, wie wieder Leben in diese Gemeinde kommt, wie gemeinsam gesungen werden kann, wie wir draußen sogar mal die Gesichter sehen voneinander. Und als ich draußen stand, ist mir aufgefallen, dieses Hemd habe ich damals eine Woche gekauft, nachdem ich hier gepredigt habe ungefähr, und konnte seitdem nicht einmal anziehen, weil es keine Veranstaltung gibt, zu der man sich schick machen müsste. Und ich freue mich einfach, dass es wieder lebendig wird. Und als ein, vielleicht einfach kurz zu mir noch, außer dass ich ein neues Hemd gekauft habe. Ich bin Alexander und ich studiere in Gießen gerade und wäre eigentlich gerade in Peking gewesen. Das heißt, ich wollte ein Auslandssemester machen, was jetzt noch andauern würde, wo ich jetzt vielleicht kurz vor meiner Rückkehr sein würde. Aber ich konnte leider nicht reisen. Wir kennen die Einschränkungen, müssen wir gar nicht drüber reden. Aber solche Dinge machen einen schnell auch mal traurig. Und dann ist man deprimiert, weil irgendwie so viele Dinge nicht möglich waren die letzten Monate. Und gleichzeitig ist es so eine Freude, jetzt Lockerungen zu sehen. Es ist eine Freude, wenn wir als Gemeinde zusammenkommen können. Und ich habe festgestellt, es gibt immer zwei Perspektiven, aus denen wir Dinge sehen können. Und dazu dachte ich, gibt es ein Fest in der Bibel, das fasst es so gut zusammen, wie wir in zwei verschiedenen Dimensionen leben können. Und darüber wird es heute gehen. Es geht um Ernst, aber auch um Leichtigkeit. Und diese Frage, in welcher Dimension sollen wir leben? Sollen wir die ganze Zeit bedrückt sein, weil Jesus für uns gestorben ist und das ist ein wahnsinniges Opfer gewesen? Oder sollen wir das feiern, weil wir dadurch Freiheit bekommen haben? Und ich habe vorgestern jetzt ein Zitat gehört, das beschreibt es so gut, das Leben mit Gott führt uns in unerwartete Höhen und in rätselhafte Tiefen. Und das Fest, um das es geht, das beginnt damals schon im Alten Testament, wurde da vorausgesagt. Wir beginnen im zweiten Buch Mose in Exodus in Kapitel 12. Mose ist gerade dabei, sein Volk aus Ägypten zu befreien. Und dann sagt Gott ihm zur 10. Plage etwas ganz Besonderes. Oh, es ist 2. Mose 14. Ich lese einige Verse daraus. 7 Tage lang darf sich kein Sauerteig in euren Häusern finden. Macht euch auf und nehmt euch Lämmer für eure Familien und schächtet das Passa. Und bestreicht mit diesem Blut im Becken die Oberschale und die Oberwelle und die 2 Türpfosten. Und kein Mensch von euch soll zur Haustür hinausgehen bis zum Morgen, denn der Herr wird umhergehen und die Ägypter schlagen. Und wenn er das Blut sehen wird an der Oberschwelle und an den 2 Türpfosten, so wird er, der Herr, an der Tür verschonend vorbeigehen. Und nun, wenn ihr in das Land kommt, das euch der Herr geben wird, wie er geredet hat, so bewahrt diesen Dienst. Und mir ist deutlich geworden, die Wichtigkeit dessen zeigt sich schon direkt in der Einsetzung. Bewahrt diesen Dienst. Noch näher dran?
Ja, bitte.
Sehr gerne. So. Ich will ja auch, dass ihr mich alle hört, wenn ich einschlaft. Bewahrt diesen Dienst. Das ist so wichtig, so ein Zeichen für uns, dass das Volk Israel das damals schon feiern sollte. Gleichzeitig diese Freude für Errettung, Freude herausgeführt zu werden aus dem Land Ägypten, Freude darüber nicht unter das Gericht fallen zu müssen, aber gleichzeitig den Preis, den das gekostet hat. Jeder Erstgeborene. Wahnsinn. Nun feiern wir nicht mehr das Passafest. Also ich zumindest nicht. Ich denke auch, in dieser Gemeinde wird das nicht groß zelebriert. Könnte man natürlich trotzdem. Aber wir lesen in 1. Korinther 5 und das ist der Grund, weshalb ich das als Überleitung genommen habe, Vers 7 und 8. Denn unser Passahlamm ist für uns geschlachtet worden, Christus. So wollen wir denn nicht mit dem alten Sauerteig Fest feiern, auch nicht mit dem Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuerten Broten der Lauterkeit und Wahrheit. Jesus ist die Erfüllung des Passafestes. Das war eine Hindeutung auf ihn. Und im Abendmahl setzen wir diese Tradition ein Stück weit vor. Denn Abendmahl ist ein Fest, aber es ist eine Trauerfeier. Jemand ist gestorben. Und wie auf einer Beerdigung mit einem lachenden und einem weinenden Auge Abschied genommen wird, so können wir auch das Abendmahl einnehmen. Mir sind drei Bestandteile wichtig im Abendmahl geworden, in meiner Beschäftigung. Es gibt einen körperlichen Bestandteil, ich esse und ich trinke. Das ist das, was sehr offensichtlich ist. Das ist das, was immer passiert, wenn wir das Abendmahl einnehmen. Gleichzeitig gibt es eine mentale, gedankliche Perspektive. Und das ist, ich erinnere an den Tod und die Auferstehung von Jesus. Und es gibt eine geistliche Perspektive. Und das ist, ich erkenne, dass in diesem Tod von Jesus Segnungen für mich sind, die ich in Anspruch nehmen kann. Was nicht heißt, dass ich sie durch das Abendmahl bekomme. Aber dazu komme ich später. Dieses Abendmahl wurde vorausgesagt vom Vater. Gott hat es angekündigt, Jesus hat es eingesetzt. In drei der vier Evangelien steht es sehr ausführlich drin. Und Paulus erklärt es uns. Und ich dachte, bei der Erklärung anzufangen ist vielleicht gar nicht schlecht. Deswegen lesen wir gemeinsam einige Verse aus 1. Korinther 11. Wie sieht es denn nun bei euren Zusammenkünften aus? Ihr nehmt zwar alle am selben Ort eine Mahlzeit ein, aber als Mahl des Herrn kann man dieses Essen nicht bezeichnen. Es ist die Privatmahlzeit jedes Einzelnen. Denn statt zu warten, bis alle da sind, beginnt jeder für sich zu essen. Und so kommt es, dass der eine hungrig bleibt, während der andere im Übermaß isst und sich sogar betrinkt. Ihr wisst doch, was der Herr über dieses Mahl gesagt hat. Ich selbst habe seine Worte so an euch weitergegeben, wie sie mir berichtet wurden. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mal feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund in meinem Blut, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid euch also darüber im Klaren, jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis der Herr wiederkommt. Wer daher auf unwürdige Weise von dem Brot isst oder aus dem Becher des Herrn trinkt, macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. Deshalb soll sich jeder prüfen und erst dann soll er von dem Brot essen und aus dem Becher trinken. Denn wer isst und trinkt, ohne sich vor Augen zu halten, dass es bei diesem Mahl um den Leib des Herrn geht, der zieht sich mit seinem Essen und Trinken das Gericht Gottes zu. Und dann kommen da noch einige verwirrende Stellen zum Thema Krankheit. Jeder, der unwürdig davon isst und trinkt, muss Angst haben, dass es ihm körperlich dadurch schlecht geht. Und dazu kommen wir vielleicht später noch kurz. Aber es gibt einige ganz klare Bestandteile, die Paulus uns nennt, die für uns für das Abendmahl gültig sind. Und ich glaube, die meisten von euch haben das schon genommen, kennen sich damit aus. Vielleicht ist es länger her, deswegen rufe ich das nochmal in Erinnerung, was die Bibel dazu sagt. Die Bibel sagt, in unseren Zusammenkünften sollen wir das Mahl nehmen, also in einer Gemeinschaft. Das ist dazu gemacht, um als Christen in Gemeinsamkeit zusammenzukommen. Wir sollen das brüderlich einnehmen. Das heißt nicht, einer isst und der andere trinkt und einer besäuft sich vielleicht sogar, sondern es ist ein Akt der Gemeinschaft, wo wir aufeinander Acht geben, wo wir besinnlich und brüderlich werden. Wir sollen das in einer Regelmäßigkeit tun. Hier steht mehrere Male, jedes Mal, wenn ihr das tut. Das klingt für mich nicht so wie, man soll das einmal machen, wie die Taufe, sondern immer wieder, sich immer wieder in Erinnerung rufen. Und gleichzeitig ist es eine öffentliche Verkündigung dessen, dass Jesus für uns gestorben ist. Und trotzdem nur für die Gläubigen. Jeder, der erkennt, dass Jesus für ihn gestorben ist, der ist eingeladen, an diesem Mahl teilzunehmen. Das ist der körperliche Bestandteil. Wichtig ist für Paulus aber auch, haben wir gerade gelesen, der mental-kognitive Bestandteil. Zu seinem Gedächtnis, zu seiner Erinnerung sollen wir dieses Mahl feiern. Der liebende Gott ist für eine Beziehung zu mir gestorben. Der gerechte Gott hat für meine Sünde gelitten, damit ich frei von ihr sein kann. Was heißt es in diesem Kontext, das Mahl unwürdig einzunehmen? Laut Theologen heißt es, ich bin mir dessen nicht bewusst oder ich richte mein Leben nicht danach aus. Wenn wir erkennen, dass Jesus für unsere Sünde gelitten ist und wir nehmen das Mahl ein, ohne unser Leben zu verändern, dann ist es nicht die Art, die Jesus ehrt. Denn wenn wir uns vorstellen, wir gehen auf eine Trauerfeier und dann sagen wir, ach, ja, das ist so schön, der Hermann, der hat mir ein Auto geschenkt und das bin ich total dankbar für. Und dann gehe ich von der Beerdigung und laufe zu Fuß die 20 Kilometer nach Hause, obwohl das Auto da steht, was der Hermann mir gegeben hat. Dann ehre ich das Erbe nicht, obwohl ich das so schön verkündet habe. Und dann denkt sich Hermann auch, ja, toll. Ich hoffe, keiner von euch heißt Hermann. Ich wollte jetzt nicht irgendwas verkündigen hier. Ups. Deswegen, lasst uns das Mahl einnehmen und dabei in Gedanken uns darauf besinnen, okay, ehre ich mit dem Verhalten, wie ich mich gerade umgebe, wie ich mit Leuten umgehe, ehre ich das Opfer von Jesus. Und das ist das, was ich jedes Mal mir angewöhnt habe, wenn ich das Mahl einnehme, dass ich innehalte und überlege, die letzten Wochen mir anschaue, vielleicht seit dem letzten Abendmahl, wo ist Sünde in meinem Leben gewesen, wo habe ich mich an anderen Leuten schuldig geworden, wo müsste ich vielleicht noch Vergebung aussprechen an jemandem, der mir schuldig geworden ist. Und das kann man vielleicht nicht immer vorher regeln, aber sich dessen bewusst zu werden, hilft total, um da voranzukommen. Und wir feiern das als ein Fest der Gemeinschaft. Und gerade in diesen Zeiten, wo wir mit Maske im Gottesdienst sitzen, mit Abstand uns nicht mal umarmen können, ist es manchmal schwierig zu greifen, was heißt denn Einheit überhaupt und wie können wir als Gemeinde ein Leib sein, wenn wir uns doch so fern sind. Und da ist mir eine Veranschaulichung eingefallen. Da darfst du, Josie, einmal mir eine Hälfte geben. Ich weiß nicht, wer von euch hat schon mal ein Schnurtelefon gesehen? Josie und ich sind sehr weit voneinander weg gerade. Wir sind uns nicht nah und trotzdem, wenn ich in dieses Telefon reinspreche, hört sie mich, als würde ich direkt neben ihr stehen. Und so kann, ja gut, das ist vielleicht nicht das beste Schnurtelefon, ich habe es gebaut. Aber wir sind verbunden. Wir haben eine direkte Verbindung trotz unserer Distanz. Und so können wir uns auch das Abendmahl vorstellen, so können wir uns vorstellen, als Leib Christi verbunden zu sein. Selbst wenn wir Abstand haben, selbst zu den Geschwistern in Kenia, wo wir gerade leider nicht sein können, haben wir eine direkte Verbindung. Und das gilt eben auch in unserer Gemeinde. Und so können wir in 3 Wochen dieses Fest feiern, das Abendmahl einnehmen und uns bewusst werden, das ist etwas, was Gemeinschaft geschenkt hat. Jesus ist der, der uns verbindet. Vielen Dank. Und jetzt kommen wir zur Bibelstelle, die schon angekündigt wurde. 1. Korinther 10. Die musste auf jeden Fall mit rein in diese Predigt, weil sie nicht klassisch ist für das Mahl. Und trotzdem finde ich eine wahnsinnige Relevanz hat. Verse 16 und 18 aus 1. Korinther 10. Beim Mahl des Herrn trinken wir aus dem Becher, für den wir Gott mit einem Dankgebet preisen. Bedeutet das nicht, dass wir alle Anteil an dem haben, was das Blut Christi für uns bewirkt hat? Wir brechen das Brot in Stücke und essen davon. Bedeutet das nicht, dass wir alle Anteil haben an dem, was Christus durch die Hingabe seines Leibes in den Tod für uns getan hat? Es ist ein Brot. Und weil wir alle von diesem einen Brot essen, sind wir alle, so unterschiedlich wir auch sein mögen, ein Leib. Denkt an das israelitische Volk. Kommen nicht alle, die vom Fleisch der Opfertiere essen, in Verbindung mit dem Altar und dadurch mit Gott, der den Altar geweiht hat? Total selbsterklärend eigentlich diese Stelle. Paulus versucht es uns deutlich zu machen. Wir treten in Verbindung mit Gott. Das ist die geistliche Komponente des Abendmahls. Es schafft nicht nur Einheit untereinander, sondern direkten Draht zu Gott. Wir bekommen Anteil an seinem Tod. Im Epheserbrief schreibt Paulus das auch nochmal. Und manchmal können wir das Abendmahl nutzen als ein bewusstes Ergreifen der geistlichen Segnungen Gottes. Denn uns sind alle Dinge geschenkt worden in den himmlischen Dimensionen durch den Tod Jesus, wenn wir den annehmen. Und trotzdem erlebe ich das, vielleicht ihr nicht, aber ich bin manchmal krank. Ich habe mir manchmal das Knie verdreht. Gestern im See habe ich meinen Finger aufgeschnitten an irgendwas Scharfen. Und selbst dafür hat Jesus Heilung bereitgestellt. Und nicht immer erleben wir das. Und so können wir das Abendmahl nutzen als ein Ausstrecken nach diesen Segnungen Gottes. Ich habe einige Beispiele mitgebracht, wonach wir uns ausstrecken können. Nach Friede mit Gott, Freude in Jesus, Hoffnung für die Zukunft, Freiheit von Angst, Sicherheit in Bedrängnis, Führung in Verwirrung, Heilung von Krankheiten, Sieg über Versuchung und Perspektive in Bedrängnis. Wir bekommen das nicht alles, wenn wir das Mahl einnehmen und sind danach die Superchristen, aber wir können uns danach ausstrecken. Und gerade in Zeiten, wo es nicht so klar ist, wo man seinen Job verliert, wo man keine Nebeneinkünfte mehr hat als Student vielleicht, bei mir gerade, eure Situationen sehen ganz anders aus, aber gerade da hilft es, sich nach Gottes Perspektive auszustrecken. Das heißt, wenn wir uns bedrängt fühlen, dann kann er uns aus dieser Situation rausholen. Und für mich ist es häufig so, wenn ich vor einem Problem stehe, dann wirkt es immer sehr groß. Und das ist eine Veranschaulichung, die kenne ich aus dem Kindergottesdienst. Da habe ich die schon angewandt, aber die hilft mir trotzdem. Und das ist, wenn ich mich klein mache, dann wirkt dieses Pult auf einmal sehr riesig. Und ich kann euch nicht mal sehen und diese Herausforderung von einfach nur einem Stück Holz wirkt auf einmal sehr groß. Und das ist meine menschliche Perspektive, eingeschränkt, nicht wissend, was Gott alles tun kann. Aber wenn ich mich nach Gottes Perspektive ausstrecke, dann zieht er mich raus. Oh, hier geht's runter. Und ich bekomme ein viel größeres Bild, ich bekomme eine viel größere Perspektive und Präsenz. Und das ist das, wonach jeder von uns sich ausstrecken kann. Was wir auch alleine schon im Gebet machen können, uns von Gott eine neue Perspektive geben lassen. Im Kunstunterricht nennt man das die Froschperspektive im Vergleich zur Vogelperspektive. Und das ist auch sehr anschaulich. Wenn wir also zum Abschluss das Mahl einnehmen, können wir uns drei Dinge bewusst werden. Wir können uns bewusst werden, dass wir gemeinsam das Mahl einnehmen, dass wir ein Leib sind. Selbst wenn ich nicht in dieser Krishona-Gemeinde, die sehr freundlich ist und mit freundlichen Gesichtern mir entgegenstrahlt, selbst wenn ich nicht Teil eurer Gemeinde bin, sind wir trotzdem als Leib Christi miteinander verbunden im Abendmahl. Wenn wir das einnehmen, können wir uns unserer Segnungen bewusst werden, die wir in Jesus haben. Können uns nochmal neu danach ausstrecken, Heilung zu erfahren, Perspektive, Freiheit zu bekommen. Und wir können uns bewusst werden, wo ehre ich das Opfer von Jesus noch nicht. Innehalten und sagen, Gott, zeig mir, wo Schuld in meinem Leben ist. Die Katholiken haben die Beichte eingeführt, wo man hingehen kann und seine Schuld bekennt als einen regelmäßigen Punkt. Und das ähnlich könnte für uns das Abendmahl sein, uns unserer Schuld bewusst zu werden, die Vergebung von Jesus in Anspruch zu nehmen. Und das waren die Punkte, die mir wichtig waren für den heutigen Tag. Ich bete noch zum Abschluss. Vater, ich danke dir, dass du uns so sehr gesegnet hast, dass wir so viele Möglichkeiten von dir bekommen haben, so gute Gedanken über uns hast. Und ich bete, dass wir als deine Gemeinde, Gemeinde, die mir hier gegenüber sitzt, dass du sie segnest und dass du ihr ein Verständnis gibst von dem, was du für uns getan hast. Dass du uns in eine Regelmäßigkeit hineinführst, der ist Besinnung auf dein Opfer. Dass wir das ehren, feiern und ja, betrübt sind über unsere Schuld in unserem Leben, die wir noch haben. Danke, dass du da bist, Herr. Amen.